What you're about to hear is Asnama the Rose, the best podcast in the world. So great. I'm so thankful they're finally doing something in English. British radio play. What a success. Have fun.
Ausnahme der Rose.
Dear listeners abroad, yes, you're right. This is an English version of Exception of the Rose, the most important and successful Hörspiel podcast from Germany. Please do not verify for Wahrheitsgehalt. My name is Felix and I'd like to introduce my co-host, a man who studied English literature for 17 years.
Linus Volkmann.
Today we talk about the English version of a modern classic, The Three Investigators, aka Fragezeichen, and the mystery of the stuttering parrot, aka Super Papagei.
Who are you? How do you happen to be here?
Our cards, sir.
The Three Investigators? We investigate anything. Question mark, question mark, question mark.
Mr. Alfred Hitchcock sent us, sir. He said you needed some help to recover your parrot.
Well, that was very nice of Alfred. I will be very happy to have you boys undertake the case for me.
Ja, welcome, welcome. Linus, ich hatte dir, bevor ich dich frage, wie es dir so geht, im Vorfeld gesagt, hol deine Englischbücher raus, wir machen den ganzen Podcast auf Englisch. Ich hoffe, du hast gelernt, ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, ob ich es durchhalten kann.
Ja, also ich hoffe, wir haben jetzt nicht so 80% der HörerInnen schon rausgekegelt, weil man denkt so, ah, das ist auf Englisch, ah, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ne? Freut euch, hier ist dann doch wieder das Germanische auch am Start. Oder müssen wir wirklich auf Englisch reden?
Ich war froh, mal wieder was auf Englisch zu hören, aber ich hätte jetzt keine Lust, hier darüber zu sprechen. Muss auch, glaube ich, nicht.
Ich habe gar nicht so einen großen Sprachschatz auf Englisch. Also das wäre dann so eine sehr kurze Folge. Immer nur good, not so good. Und das wäre dann schon so meine Analyse.
Ja, ist ja eigentlich ganz schön. Vorweg, weil ich das die letzten Male nicht gemacht habe, ich sag's wirklich nochmal für alle, die jetzt neu reinkommen, es kommen immer noch neue Leute dazu. Ich bin wie gesagt Felix, du bist Linus, wir machen gemeinsam diesen Podcast, jetzt echt schon ein paar Jahre und die Idee ist, wir besprechen jedes Mal ein Hörspiel, in der Regel ein deutschsprachiges und einmal suchst du dir das Hörspiel aus, einmal ich, diesmal bin ich dran. Und am Ende gibt es ein Quiz, wo ich abfragen werde, ob du auch gut aufgepasst hast oder dich genug reingearbeitet hast in die Materie hier. Das ist immer ja dein persönliches Highlight. Das Hörspiel interessiert dich ja eigentlich gar nicht.
Ja, danke. Und du hast die geraden Folgen und ich die ungeraden Folgen. Und ich finde, die geraden Folgen haben ein bisschen aufgeholt. Es war ja sonst immer ein ziemlicher Abfall, dass man denkt so, ja gut, da kann man jetzt auch mal skippen. Aber ich finde, zuletzt waren deine Sachen richtig gut. Also ich habe jetzt so ein bisschen Angst, ne, das ist jetzt so eine Joker-Nummer, die du da hast mit dem Englischen, ob das nicht vielleicht jetzt der internationale Durchbruch wird.
Ist denkbar im Sinne von, ich glaube, nein. Aber wie geht's dir denn? Was hast du denn so erlebt? Wir sprechen ja nicht mehr so häufig wie früher.
Genau, also deshalb geht es mir auch dementsprechend. Wir nehmen wieder montags auf. So Montag gilt ja gemeinhin eben als der siebtbeste Tag der Woche. Das ist immerhin schon etwas. Aber ich würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal dann doch wieder in so ein Bier-Date reinkommen könnten, so Donnerstagabend, weil ich habe auch bei der nächsten Folge einiges vor. Da gebe ich ja dann das Hörspiel mit. Das wäre natürlich schön. Aber heute, ich bin natürlich dementsprechend konzentriert. Ich habe gerade ziemlich Ärger auf Social Media. Aber ansonsten, bevor ich das jetzt hier so ausbreite, möchte ich auch erstmal wissen, Felix, wie geht's dir überhaupt? Wo hole ich dich denn jetzt ab? Emotional.
Ja, du schon wieder an einem Punkt der leicht schwelenden Wut, weil ich habe dir ja einen Donnerstagabend-Termin angeboten. Also Linus sagt das so, als würde ich ihm hier den Montagmorgen reinprügeln, aber das ist ungefähr der siebte Vorschlag, den er dann mal angenommen hat. Ne?
Du erinnerst dich, dass ich da eine Veranstaltung habe, die ich schon langwierig immer bei Ausnahme der Rose beworben habe, meine große Lesung zu Hause in Frankfurt und dann kommt Felix und schlägt mir den Termin vor, ja, hast du da Zeit? Die hast du immer geschlafen, als ich das hier annonciert habe.
Ich frage mal die Hörenden, was ist euch wichtiger, dass Linus donnerstagsabends eine Veranstaltung hat oder dass hier neuer Podcast-Content produziert wird? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Na gut, mir geht's aber ansonsten ganz gut. Ich glaube, das war die Frage. Ich habe gar nicht viel erlebt. Ich habe tatsächlich jetzt gerade noch was erlebt. Man merkt dieses Thema hier, englischsprachig und Papagei, ne? Papagei, Papagei, Papagei ist ja ein Riesenthema auch in diesem Hörspiel. Ist ja nicht nur einer, es sind ja viele. Und ich habe hier gerade gesehen, kurz bevor wir hier skypen wollten, dass ich eine Spam-Mail bekommen habe von kontakt16027@aurora.papageien-kronseder.de. Da dachte ich auch so, ist das jetzt schon wieder so ein AI-Ding? Weißt du, dass ich schon, ich habe jetzt so viel wegen Papageien gegoogelt und schon stellt sich die Spam-Mail drauf ein. Ich weiß es nicht.
Das ist ja toll. Also, und was schreiben sie so?
Ohne Scheiß, es hat eine Lyrik, da kannst du dir wirklich das Bier aufmachen. Ich kann die Mail kurz vorlesen, weil die ist faszinierend und sehr, sehr kurz. Ich mach's mal eben. Moment der Aufmerksamkeit. Ein Gesprächsabschnitt erhielt Aufmerksamkeit. Punkt. Ein offizieller Kommentar steht noch aus. Punkt. Neuer Absatz. Inhalte wurden zur Einsicht abgelegt. Lesen Sie die Information bei Interesse. Dann kommt der Spam-Link. Letzter Absatz. Es ist möglich, dass der Zugriff später eingeschränkt ist. Nach Möglichkeit aufrufen. Punkt. Und darunter kontextlos ein Screenshot von Günther Jauch bei 3:09.
Ah, das ist ja wirklich faszinierend. Also ne, diese Spam-Lyrik sowieso. Aber ich finde, auf Facebook gibt es das dann auch oft, dass dann so Sponsored-Posts sind. Dann, da ist dann irgendwie so ein Bild von Günther Jauch, tatsächlich öfters von ihm, und steht dann so, sie werden nicht glauben, wie die Regierung uns verarscht und so. So, oh mein Gott, ey, die KI ist wirklich am Limit. Das passt ja vielleicht auch zu meinem Problem, das ich bei Social Media habe, Felix.
Und jetzt erzähl doch mal.
Du bist ja jemand, der sich sehr im Internet auskennt. Du verdienst dein Geld damit. Und ich wollte dich fragen, ich bin eingeschränkt jetzt von Mark Zuckerberg bei Instagram wegen eines Postings. Ich kann nichts mehr posten, ich kann nicht mehr auf Nachrichten reagieren. Also alle, die das hören und enttäuscht waren vor ein paar Wochen, es lag natürlich nur an den Umständen. Und es werden ja so viele Sachen werden ja nicht rausgefiltert. Du hast ja gerade ein schönes Beispiel gegeben. Und wen erwischt es wieder? Na klar, das ist so wie, wenn man sagt, so, ich muss Steuern zahlen und bei Cum-Ex wird das Geld abgepumpt durch die großen Konzerne. Aber so ein bisschen ist auch das Gefühl.
Also hast ich habe... Ja, was hast du denn? Hast du einen Penis gepostet? Irgendein Witz wahrscheinlich, irgendein Meme mit einem Glied oder?
So siehst du mich, Felix, oder was? Ja. Ach, das ist mein Partner, der hat mal wieder ein Glied gepostet. Nein, die Ausnahme der Rose-HörerInnen wissen es, ich bin ein Mann mit vielen Interessen. Ich habe zum Beispiel letztens geschaut American Dad. Das ist eine Cartoon-Comedy-Serie von Seth MacFarlane. Und dann hat mir so ein Satz so gut gefallen. Und ich gucke das ja immer auf Englisch mit Untertiteln. Ne? Darum geht es ja auch heute. Mhm. Da habe ich das abfotografiert. Da sagt das Alien zu der Mutter, you need to buy me more Coke. Mom oder so.
Ja.
So im Spaß. Und daraus habe ich ein Meme gebastelt, habe ich noch drüber geschrieben, how I pushed through the ESC. Mhm. Also das, der Eurovision Song Contest. So, Mom, buy me more Coke. Also Coke könnte ja zum Beispiel auch die Marke Coca-Cola sein. Eine Coke haben wir früher gerne bestellt. Und jetzt bin ich dafür gesperrt worden wegen Drogen. Und auf was macht das mit dir, wenn dein Buddy schon wieder so am Pranger steht?
Das tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber es ist auch, glaube ich, typisch, dass das dann so random bei einer Sache passiert, wo man denkt, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also jahrelang postet man, ich weiß nicht, was du machst privat, ich lese ja nicht so oft so Hass. Ne? Politischen Hass wahrscheinlich. Das hört man immer wieder, dass die Leute dann ganz überrascht sind. Ach, dafür werde ich jetzt gesperrt. Alles andere war kein Problem. Aber jetzt der Nippel, der da durchs T-Shirt durchguckt, der ist jetzt irgendwie nicht okay.
Das ist wirklich, ja, ich habe ja auf Facebook habe ich das ja mal mitgekriegt, dass Leute wirklich länger gesperrt wurden, weil sie das Ärztecover nach uns die Sinnflut gepostet haben. Also ein ganz reguläres Cover. Da sind so drei Jungs, die auf so einer Badewanne sitzen. Also sie sind nackt, aber man sieht sie nur von hinten. Und das ist dann natürlich, man versteht es ja auch, ne? Kinderpornografie ist ja ein ganz großes Ding, was man unterbinden muss im Netz, aber dass es dann eben nicht unterscheidbar ist von einem Kunstprodukt, das tut dann schon weh. Und ich hatte letztens auch immer mal wieder so Spam bekommen, Da habe ich dann Freundschaftsanfragen bekommen bei Instagram und habe mir dann geguckt, was die haben, so in ihrer Story. Und dann wurde dann immer so Geld gezählt. Du hast halt gesehen, das geht, werden so ganz viel Geld durch so eine Geldmaschine gejagt. Ja. Und du siehst halt ganz viele druckfrische 500er-Scheine. Und dann ist dann so ein Telegram-Link, also es wird offensichtlich Falschgeld gehandelt, verkauft. Und dann habe ich das auch gemeldet. Und dann stand dann so, ja, wir haben diesen Inhalt nicht entfernt, aber du kannst, wenn ich das wir wissen, dass du das nicht, dass das nicht die Antwort ist, die du dir erhofft hast, aber du kannst die Person blockieren. Mhm. Weißt du, da ist ein Handel mit Falschgeld und da wird so getan, als wäre das meine Befindlichkeit. Dass, ja, na, da musst du doch dich auch mal so, du Snowflake, ein bisschen anziehen, ein bisschen wärmer anziehen. Aber wer kann jetzt hier keine Nachrichten mehr beantworten? Ich, weil ich etwas, was auf Disney Plus gesagt wird, ja, Disney ist ja auch nicht gerade so ein edgy Kanal, da hat das Alien von American Dad das gesagt. Ich habe das jetzt mit einer Überschrift da einfach hingestellt.
Tja, es ist schwierig, ja, absolut. Du kennst mich ja wirklich ganz gut. Ich gucke gerne mal ins Internet, um zu lachen. Und weil du es jetzt schon als Steilvorlage mir gegeben hast, einer der besten, einer meiner liebsten Internetwitze ist ja tatsächlich First Day as a Drug Dealer, Zitat, "We don't have Coke, is Pepsi okay?" in Klammern, get stabbed. Da lache ich jedes Mal, wenn ich es wieder sehe. Ist die gleiche Witzmechanik. Get stabbed. Naja.
Aber würde ich heute auch nicht mehr posten wollen. Also.
Darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber wie lange bist du denn jetzt gesperrt? Also darfst du jetzt von selber wieder oder musst du irgendwie eine Strafarbeit Mark Zuckerberg schicken irgendwie?
Nee, ich habe mir ja tatsächlich diesen blauen Haken geholt, damit ich nicht so rausgemobbt werden kann. Also es kann einem ja auch passieren, dass ganz viele Leute deinen Account melden, wenn du vielleicht politisch irgendwie was Anstößiges machst für gewisse Gruppen. Und deshalb zahle ich ja auch noch was dafür hier. Und du wirst dann immer über PayPal was abgebucht, jeden Monat. Ne? Das sind, glaube ich, schon so 14 Euro. Das ist schon nicht wenig, finde ich.
Kannst ja fast
für diesen blauen Haken. Und es gibt keine Rechnung. Die führen keine Mehrwertsteuer in Deutschland ab.
Ja,
ist das wirklich ein Verbrecherladen.
Ja, aber das wusste man ja, glaube ich, dass die irgendwo, weiß ich gar nicht, bei Meta weiß ich es nicht, aber so Amazon hat doch den Steuersitz, glaube ich, in den Niederlanden. Irland war auch immer sehr beliebt, weil die halt niedrige Unternehmenssteuern haben. Ja. Ach, ein schönes Unternehmen. Dann zahl doch vielleicht nicht mehr. Ich gebe dir einen blauen Haken.
Ja, ich habe hier schon gedacht, dass ich das jetzt mal unterbreche, dass ich wenigstens diese 14 Euro dann, da gehe ich mal schön von essen. Gut, es geht vielleicht auch. Oh, ich bin ja ein bescheidener Mann, also ja. Nee, aber Felix, wenn du da im Internet ein bisschen was für mich tun kannst, so mal die Werbetrommel rühren, so ein bisschen Solidarität oder mal eine Nachricht beantworten, die ich nicht beantworten kann.
Ja.
Also du kannst sicherlich viel tun.
Ja, auf jeden Fall. Linus, nein, kein Problem. Linus hat morgen früh Zeit. Einfach, hier ist die Adresse. Einfach klingeln, er kommt runter. Das würde ich gerne machen. Eine Woche, das wäre, ich glaube, das wäre die maximalste Bedrohung für dich. Eine Woche, jemand anders macht deine Termine und lässt alles zu, was möglich ist. Und deine vielgeliebte, wie soll ich sagen, dein Schutzschild um dich rum, wenn das weg wäre, ich glaube, das wäre die maximale Strafe für dich. Dass man dich überall hinschicken kann.
Warum lachst du denn dabei so begeistert?
Ist eine schöne Vorstellung. Naja. Hat dich denn irgendwie Post erreicht in den letzten Wochen? Hast du irgendwas, was du erzählen möchtest, was dir auf der Seele liegt?
Das geht dich gar nichts an, Felix. Nein, Spaß. Wir bekommen ja auch Rückmeldungen auf unseren Hörspiel-Podcast. Die kann ich ja mal teilen. Kriege auch sehr viel andere Post. Das möchte ich nicht verschweigen, dass die Leute schon denken, so, ah, ist interessant. Linus wird geschrieben, aber auch hinsichtlich Ausnahme der Rose. Und es ist ja ganz aktuell was reingekommen, das lese ich jetzt nicht vor. Da hat so ein sehr auffälliger Junge geschrieben, wir sollen das Tiger-Team mal besprechen. Das wäre was von Europa. Und der hat sich auch, der war schon so ein bisschen patzig, weil du ihm scheinbar nicht geantwortet hast vor einem Jahr.
Ja, das halte ich für möglich.
Ja, halt durch, Junge mit dem Tiger-Team. Ich lese aber jetzt etwas anderes, denn ich habe meine Aufzeichnungen hier schon natürlich Wochen vorher vorbereitet. Freue mich auf dieses Feedback. Lieber Felix, lieber Linus, ich möchte Danke sagen. Danke für euren Enthusiasmus, danke für eure Liebe zum Detail. Danke für euer stets amüsantes Geplänkel und für eure Anekdoten. Mit jeder Folge eurer Hörspielautopsie schmiert ihr ein mit großer Schicht Hörspielliebe belegtes Butterbrot der Kindheit, garniert mit Nostalgie und einer Prise Ironie. Für mich immer wieder faszinierend, schaut man allein auf eure Jahrgänge, könnte man euch vorschnell den Stempel Altherren-Podcast aufdrücken. Wenn einem aber eure Stimmen durch die Kopfhörer im Ohr erklingen, hört man schnell, dass ihr euch beide das viel zitierte Kind im Manne behalten habt. Das ist ganz wundervoll. Mit einem herzlichen Gruß aus Hürth, Betsy. Und Betsy schlägt dann noch vor, wir sollten, wenn wir uns 2 Wochen Rhythmus zu viel ist, ja, dass wir, unser Hörspiel-Podcast hier kommt alle 2 Wochen nicht mehr raus, sondern alle 4 Wochen. Sie hat gesagt, 3 Wochen könnten wir doch mal anstreben.
Mhm. Alle 3 Wochen.
Ja.
Das ist so ein bisschen krumm, ne?
Das könnte ich mir jetzt nicht so gut merken. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass du nicht auf 8 Wochen gehen willst. Also ich denke, mit 4 Wochen sind wir noch gut bedient in diesem Jahr. Ja, also Betsy, finde ich auch ein toller Name. Und ja. Hürth, eine tolle Stadt. Das ist bei Köln, ja. So RTL City. Ja.
Du, glaub es oder nicht, ich habe geplant, heute Abend mit dem Fahrrad noch rauszufahren, weil die Nächte werden ja kürzer, also es ist länger hell, will ich damit sagen. Und ich werde nach Feierabend noch mit dem Fahrrad fahren und da fahre ich vielleicht durch Hürth. Sie kann das jetzt nicht hören, sie hört das ja erst, wenn es schon passiert ist. Aber sonst, falls da eine riesige Europaflagge irgendwo zum Fenster raushängt, dann klingel ich mal. Sonst oder wenn es einen guten Flohmarkt gibt für Hörspiele, kann sie auch nochmal schreiben, dann fahre ich da mal hin.
Ach, man merkt auch, dass du richtig dieses Engagement hast, was Betsy auch so an dir liebt. Also man denkt ja tatsächlich so, ah, Felix Scharlau, ne, ach, und dann hört man dich und merkt, du bist richtig geistig noch rege.
Okay, alles klar. Freut mich. Einen recht in der Tonalität recht ähnlich klingenden Brief haben wir, also Mail, war kein Brief, haben wir bekommen von Lieselotte. Das fasse ich jetzt ein bisschen zusammen, der war sehr lang. Das fand ich aber interessant. Sie fängt hier an mit sehr geehrte Herren PodcasterInnen. Bis ich, wie tatsächlich wahrscheinlich einige, über Olli Schulz auf euren Podcast gestoßen bin, habe ich mich nie sonderlich für Geschichtensprecher und Produktionen hinter Hörspielen interessiert. Das ist ja auch so was, wie lange das jetzt her ist, ne? Also mit Olli Schulz, damit meint sie das in dem anderen Podcast Fest und Flauschig, vielleicht kennt ihn jemand, irgendwie gegen Ende in irgendeiner Folge erwähnt wurde von Olli Schulz. Ja, da gibt es jetzt so einen Hörspiel-Podcast von Linus Volkmann und so einem anderen, das weiß ich noch. Hört da mal rein oder so. Oder vielleicht hat er nicht mal das gesagt, sondern einfach nur, ist ganz gut. Und das ist ja auch schon Jahre her. Und das war ja wirklich so, da hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so ungefähr 26 Hörer. Und da ging die Kurve schon ein bisschen nach oben. Habe ich mich immer gefragt, wie viele Leute das dann sozusagen darüber jetzt reingekommen sind oder ob das jetzt, ja, hat das jetzt einen großen Effekt gehabt oder nicht so. Ganz interessant eigentlich.
Ja, Lieselotte, toller Typ. Also wir bräuchten mehr Nennungen offensichtlich von Olli Schulz. Und ich arbeite daran.
Ah,
also es gibt ja eine TKKG-Folge, wo er auch einen, glaube ich, Polizisten spricht, zusammen mit dieser anderen Schauspielerin, Gott, schon wieder Name vergessen, nicht Nova Meyer-Henrich, aber so jemand Ähnliches. Und die würde ich mal durchnehmen, wenn er mir ein paar Fragen dazu beantwortet. Aber ich kann ja gerade nichts verschicken auf Instagram. und wir sind auf so einer Freundschaftsebene, wo er nur jede dritte oder vierte Anfrage, die ich ständig ihm schicke, wahrnimmt. Also bis jetzt bin ich da noch an den Wogen, mit meinen Wogen an seinem Hafen zerschellt.
Ja, ich weiß auch nicht.
Aber vielleicht könnten wir es mal wieder machen.
Also mehrere Sachen. Möglicherweise, ja, dann er will vielleicht auch einfach nichts mit Kriminellen zu tun haben. Er ist ja ein sehr bürgerlicher Mensch, ne? Also wenn du da hier, wenn dein blauer Haken gefährdet ist, weil du so viel Stress machst online, dann würde ich da auch nicht drauf antworten. Aber Tipp könnte sein, stell doch mal 2 unwichtige Anfragen und dann erst diese hier. Das wird schon
klappen. Ja, ja, ja. Ja, das wäre natürlich schön, damit eben so Leute wie Lieselotte oder Betsy noch mehr auf uns aufmerksam werden. Allerdings habe ich mich gefragt, Felix, bei den Namen Lieselotte und Betsy, ob wir nicht die ganze Zeit von ChatGPT schon getrollt werden. Also, das sind zwar schöne Namen, aber sie sind sehr ungewöhnlich.
Das sind wahrscheinlich Männer, die sich irgendwie als Frauen gerieren, um dann irgendwie, weiß ich nicht, Eindruck zu hinterlassen oder ich weiß es nicht genau.
Keine ja, mal Ahnung. Bei dir durchzudringen, der eine Junge, der dir wegen Tiger Team geschrieben hat.
Mh. Ja, genau. Ja,
der könnte, genau, schreib doch mal eine Flirty-Mail an Felix, vielleicht geht dann was.
Naja, auf jeden Fall sehr netter Brief hier von Lieselotte. Und am Ende, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, schlägt sie noch vor, und zwar sei ihr das so wichtig gewesen, der Räuber Brummbubu und die Prinzessin Süßsüßan sollen wir mal besprechen. Da denke ich ja mittlerweile dann immer so, das ist komplett ausgedacht. Also uns schlagen Leute was vor, damit wir da durch die Archive wühlen monatelang und sagen, ja, wir finden es einfach nicht. Und die haben sich einfach so einen Namen ausgedacht, weil das habe ich noch nie gehört und das klingt so ausgedacht. Aber ich google mal demnächst. Wenn ihr uns schreiben wollt, Ausnahme der Rose mit 2 R @gmx.de ist eure Adresse. Da findet ihr uns und könnt uns auch Geld PayPalen. Ansonsten, wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch irgendwelche Sterne und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen.
Mr. Claudius drives a small black foreign car.
Mr. Claudius?
Yes, Miss Wagoner. We believe that this Mr. Claudius has stolen Billy Shakespeare, and from what you tell us, he's stolen Little Bo Peep as well.
But why?
That is what we shall endeavor to find out.
Da war eben schon ein kleiner Einblick in das Hörspiel. Das ist halt so ein bisschen weird. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe. Man kennt halt das deutsche Hörspiel, also der Superpapagei, das deutsche Original, wollte ich schon sagen. Ist es ja gar nicht, aber es war früher der Superpapagei. Ist ja eins der bekanntesten Europa-Hörspiele überhaupt. Das kennt sicherlich fast jeder, jede. Und hier ist es dann so witzig, wenn man dann so ähnliche Versatzstücke daraus dann einfach auf Englisch hört. Das ist so ein bisschen weird am Anfang. Ich wollte zunächst mal sagen, weil viele dieses englische Hörspiel nicht kennen dürfen, es ist wahnsinnig selten und auch nicht auf Streamingdiensten. Deswegen sage ich jetzt schon mal, es ist auf YouTube und zwar in sehr guter Qualität. Und zwar bei dem YouTuber Monkey Grinder. Das sage ich deshalb, weil ich habe mir da die Mühe gemacht, mal so durchzuklicken, was der sonst noch so hochlädt. Und ich kann das nur empfehlen. Also wer ein bisschen Zeit hat im Sommer und ein bisschen Bock auf so eine englische Parallelwelt, der hat ganz viele YouTube-Videos hochgeladen von englischsprachigen Kinderhörspielen aus den 80ern, dieses Labels hier und auch von anderen Labels. Und da sind ganz tolle Sachen dabei, wo ich gar nicht wusste, dass es die auf Englisch gibt. Also Masters of the Universe, Asterix auf Englisch, 5 Freunde natürlich, Schwarze 7. Und so weiter. Das ist eine ganz tolle Parallelwelt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Monkey Grinder mich auch fertig machen will, weil ich glaube, man kann bei YouTube ja schon einstellen, wie viel Werbung gesendet wird in dein, wie lang ist so ein Hörspiel? 50 Minuten. Und ich konnte es dann nicht draußen hören mit meinem Handy, weil ich da nur die YouTube-App habe. Da kam die ganze Zeit Werbung und da war ich dann so wütend. Und dann musste ich das immer nur hier zu Hause an dem 386er dann hören. Deshalb, wer weiß, ne? Vielleicht ist das auch einfach eine ganz perfide Geschäftsidee von Monkey Grinder, um sich mit diesen Inhalten gesund zu stoßen, währenddessen ja. Podcaster wie wir hier völlig ins Leere senden.
Ja, mir ging es natürlich ganz genauso wie dir, aber ich habe einen sehr guten Freund, der hat sich das auch angehört und der hat sich das vorher mit so einem Plugin runtergeladen als MP3. Ist, glaube ich, verboten, ich habe es ihm auch gesagt, aber es ist möglich, will ich dir nur ich kann mal einen Kontakt herstellen demnächst.
Ja, aber natürlich trotzdem, es gibt sehr viele seltene Hörspiele, die aus irgendwelchen rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht verfügbar sind auf Streamingdiensten und dann stehen die eben auf YouTube auch so Dämonenkiller oder was wir auch hatten, die Funkfüchse und dann ist es natürlich doof, das mit Werbung zu hören, aber es ist natürlich weitaus besser, als wenn es die nicht mehr verfügbar gäbe. Deshalb No Front Monkey Grinder.
Um was für ein Hörspiel handelt es sich hier eigentlich? Und warum habe ich das ausgewählt? Da wollen wir jetzt mal kurz drüber reden. Das ist eine super interessante Reihe. Ich glaube, die Frage, ob es englischsprachige Hörspiele gibt, die hat sich wahrscheinlich jeder 3-Fragezeichen-Fan in Deutschland schon mal gestellt, weil man weiß ja nun mal, das sind amerikanische Originale. Die Idee ist originalamerikanisch und die ersten paar Dutzend Bücher. Und da liegt es natürlich nahe zu glauben, wieso haben wir denn so tolle Hörspiele und so viele davon und andere müssten die doch eigentlich auch haben. Und ja, das ist so, aber wirklich nur sehr limitiert. Das hier ist von Rainbow, das heißt korrekt Rainbow Communications Limited, aus dem Jahr 1984, also eine britische Firma und die hat die ersten beiden US-Bücher praktisch als Hörspiel umgesetzt. Das heißt, erste Folge war das Gespensterschloss, The Secret of Terror Castle, heißt das, glaube ich. Und hier, The Mystery of the Stuttering Parrot, ist eben der Superpapagei. Im Deutschen ist ja die Reihenfolge vertauscht, der Veröffentlichung. Da ist ja der Superpapagei Folge 1. Und es gibt exakt diese beiden Folgen auf Kassette. Jetzt kommt's aber, Linus. Ich will dich nicht total verrückt machen, aber schau mal hier.
Oh, Felix, du hast diese Kassette oder was?
Ja, ich bin im Besitz dieser Kassette und mir ist jetzt nochmal klar geworden, dass die, glaube ich, wahnsinnig selten ist und vermutlich auch ein bisschen was wert, aber vor allem selten, denn ich wollte dann auch gerne die erste noch nachkaufen und das wird nirgendwo gehandelt. Also wenn die jemand irgendwie doppelt hat, gerne mal melden. Total selten. Vielleicht aber auch einfach so, dass es in England überhaupt keine Bedeutung hatte, weißt du, und es liegt auf jedem Garagenflohmarkt liegen da 5 Stück von rum, es interessiert nur keinen. Und deswegen stellt es keiner irgendwie bei Discogs rein, weil man denkt, das ist ja nur eine scheiß Kinderkassette. Das kann halt auch sein, ne? Aber ich vermute, es ist nicht gerade super häufig verkauft worden, weil die Reihe auch einfach nicht weiterging. Also daran merkt man schon, ein Riesenhit wird es nicht gewesen sein. Aber ist eine tolle Kassette, habe ich von meinem Bruder bekommen, der zu der Zeit, glaube ich, noch in Irland gelebt hat. Und der hat mir die irgendwo aufgetrieben. Naja, bin sehr stolz drauf. Ja, warum diese Folge? Das Gespensterschloss hatten wir ja hier schon ganz, ganz lange besprochen. Und den Superpapagei ja auch. Den hast du ja letzten Sommer besprochen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, du bist jetzt total sauer, weil ich das nochmal hier reinhole.
Richtig. Natürlich, also warum wir nicht nochmal das Gespensterschloss hätten machen können, das war ja unsere allererste Folge, das wäre eine schöne rückbezügliche Sache gewesen auf die Anfänge von unserem Podcast auf Ausnahme der Rose. Da haben wir ja noch, da habe ich noch in Köln gewohnt und ich habe an dieser 6-spurigen Straße gelebt und ich glaube, man hört es gar nicht so sehr auf der Aufnahme, wie laut es da immer war, weil nee, du damals schon diese schönen Mikrofone da uns mitgebracht hattest. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich überhaupt kein Gefühl hatte für diesen Podcast und man ist ja, man fängt dann an und denkt, man muss jetzt irgendwie da druckreif irgendwie gleich im Thema labern und es hat sich ja alles so entwickelt, also. Aber gut, nehmen wir doch das, was ich letztes Jahr schon gemacht habe. Wahrscheinlich, weil du es dir nicht anhören konntest. Nein, wir hatten letztes Jahr diese Shorts gemacht und da war ich ja so ein bisschen unleidlich gewesen. Das war so der Sommer der inneren Kündigung und hatte so das Gefühl, meine Ideen kommen nicht so gut an. Und dann kamst du mit dieser Idee, wir überbrücken die Sommerpause mit so Kurzfolgen, die wir selber machen. Und da habe ich dann ja nur eine gemacht. Du hast 2 gemacht. Als Overachiever hätte ich ja normalerweise 3 machen müssen. Aber dann habe ich extra den Superpapagei genommen. Und zwar, weil ich habe es ja schon mal gesagt, weil ich davon ausgehe, das ist das bekannteste und beliebteste Hörspiel oder der größte Konsens. Du hast es eben auch noch mal gesagt und wollte dann dich bei den Downloadzahlen schlagen. Und so ist es, glaube ich, auch passiert.
Ja, hat geklappt. Gratulation. Und darum geht es doch einfach, um diesen Wettbewerb. Also wer hat die erfolgreicheren Folgen? Das ist eigentlich das, worum es wirklich geht.
Nein, entschuldige, es tut mir leid. Ich habe auch, es hat sich auch einiges verändert seitdem. Und wenn du jetzt wieder eine Idee hast, dann würde ich da vielleicht nicht versuchen, TKKG mit dem populärsten Ding draufzusetzen, um das zu ersticken.
Gehen wir doch hier mal in die Kassette rein. Wie gesagt, ihr habt das Bildchen ja klein vor Augen, hoffe ich. Ansonsten kann ich dazu vieles erwähnen, was hochinteressant ist. Hier sind einige Sachen, die noch nie da gewesen sind. Ich war auch überrascht. Soll ich mal den Klappentext vorlesen?
Ja, I beg you.
Ja, der ist schon mit das Beste, was wir hier hatten. Theater for Children. Theater for Children Cassettes make a healthy change from television. Each is a full-scale dramatic production with original music and sound effects, just like a radio play. It can make car journeys peaceful, bedtime stories a pleasure. Think of it as a babysitter you can call on day or night. Theater for Children exercises young minds, stimulates the imagination, and best of all, kids love it. Da war ich wirklich geflasht, das ist mir nie aufgefallen. Wie gesagt, ich habe die Kassette schon oft in Händen gehabt, aber noch nicht so richtig angeschaut. Da ist außen einfach auf der Rückseite, wie bei Europa auch, wo halt die Inhaltsangabe ist, wird das Medium erklärt und nicht etwa, worum es hier geht. Also The Mystery of the Stuttering Parrot, das ist ja alles sehr komplex, was da vorne draufsteht. Und die Marke ist jetzt ja auch nicht so super bekannt im Englischen. Und da wird einfach darauf verzichtet und wird nochmal erklärt, was ein Hörspiel ist. Da war ich total baff.
Ja, das scheint das allererste Hörspiel auf englischem Boden gewesen zu sein und deshalb musste man das so lösen. Aber schön jetzt, dass wir hören, dass du verhandlungssicheres Oxford-Englisch sprichst. Also ich bin richtig beeindruckt.
Ja, wenn es mal darum geht, mit Mark Zuckerberg mal zu telefonieren, weil er dich wieder gesperrt hat, ich kann es machen.
Das wäre so hilfreich. Ja, also ich hatte da so gemischte Gefühle. Also es ist ja so, dass man ja immer davon ausgeht, dass die Marken, die man kennt als Kind, dass die so unique sind. Ich war irgendwann total genervt zu merken, dass zum Beispiel Wer wird Millionär? Das ist in Amerika, gibt's Who Wants to be a Millionaire? Dass das halt einfach nur so ein Franchise ist. Und deshalb fand ich es auch jetzt so verrückt zu sehen, ach so, das gehört dann allen Leuten, das ist gar nicht so original deutsch, 3 Fragezeichen, wie man immer dachte. Nee, stimmt ja gar nicht. Also die Bücher sind ja amerikanisch, aber irgendwie finde ich so, man möchte so ein bisschen verteidigen und sagt so, wieso, das ist so ist das doch nicht wie hier bei euch.
Ich war auch regelrecht verwirrt, weil wir haben ja im englischen Raum, haben wir ja auch eine ganz starke öffentlich-rechtliche Marke, die BBC. Und gibt es seit 1000 Jahren und ganz, ganz viele Radioprogramme. Also es gibt das englische Hörspiel. Das gibt es auf jeden Fall. Das wird nicht so groß sein wie in Deutschland, aber das weiß man ja eh, dass Deutschland sowieso das Hörspielland der Welt ist. Aber ich dachte jetzt schon, dass es auch im Englischen, auch im Kinderhörspielbereich relativ viel gab. Und hier habe ich das Gefühl, dem ist nicht so. Ich wundere mich auch jetzt tatsächlich, weil so gut ist mein Englisch dann scheinbar doch nicht. Ich wundere mich über diese Formulierung »just like a radio play«. Also weil ich dachte, Radio Play wäre einfach die Übersetzung für Hörspiel und im Englischen wortwörtlich ist es dann ja vielleicht nur ein Hörspiel, das im Radio kommt und die wollen sozusagen nochmal betonen, man kann das auch außerhalb eines Radios hören. Also das wird so von Grund auf erklärt hier, dass ich richtig verwirrt bin, ob man da in den 80ern nicht wusste, was ein Hörspiel ist tatsächlich. Bin ein bisschen überrascht.
Aber ist das nicht das, was immer so around war, dass man wusste, dass diese Hörspielfaszination, dass das was sehr Deutsches ist und dass es da keine Entsprechung gibt in fast allen anderen Ländern? Und jetzt hat man, also ich dachte immer so, vielleicht ist das nur so ein urbaner Mythos und jetzt habe ich dann diesen Klappentext da gelesen und dachte so, oh Gott, es ist so wahr, weil ich meine, deutlicher kann man ja nicht machen, dass es eben Hörspiele, dass Hörspiele keine Kulturpraxis sind, als mit diesen Worten, wo man dann erfährt, ah, das ist wie ein Babysitter, den sie sich mal leisten können. Also faszinierend, aber ich finde, es bestätigt einfach diese Vorstellung, die man schon so diffus immer hatte oder was immer so gesagt wurde. Es ist offensichtlich wirklich so. Wir sind was Besonderes.
Ja, und was scheinbar auch noch nicht so bekannt war 1984 in England, ist das Urheberrecht beziehungsweise Credits, das Konzept von Credits, weil wenn ich das hier mal hochhalte, dieses Cover, das ist quasi, es gibt die Frontseite und dann die Seite und den Rücken, wo eben der Klappentext drauf stand und dann klappt nochmal eine Seite auf, die ist sehr, sehr voll geschrieben mit ganz vielen Sachen, zum Beispiel, welche Enid Blyton-Kassetten noch da rausgekommen sind und dann natürlich hier Adapted by Edward Kelsey, Music by so und so, Produced at so und so, ne, Copyright. Und dann die Innenseite, also quasi die Rückseite dieses ganzen Bogens, ist komplett leer. Und dann dachte ich auch so komisch, da fehlt doch irgendwas. Ach so, ja, alle Sprecher. Hier ist kein einziger Sprecher-Credit drin. Bei allem Respekt. Also das ist ja wirklich, weißt du, du machst ja eine Legacy damit kaputt. Das ist ja klar, bei Discogs zum Beispiel gibt es diese Kassette auch. Und natürlich fehlen da auch alle Sprecher, weil das irgendwer halt von der Kassette reingetippt hat und das ist dann halt weg, wenn du es auf dem Originalprodukt nicht hast. Was für eine Sauerei, also würde ich wirklich klagen.
Ja, das tut mir natürlich auch leid für alle Beteiligten. Aber jetzt so für unsere HörerInnen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Also ich mag immer nicht so bei, gerade auch bei Hörspiel-Podcasts, wenn dann die ganze Zeit so Namen genannt werden, die man nicht kennt. Na, wenn es um Rufus Beck geht oder Oliver Rohrbeck, da möchte man vielleicht schon mal eine private Geschichte hören. Aber wenn so der 10. Name fällt von irgendwem, Jakobus Drilling hat irgendwas gesprochen, was man, also ich finde es ganz erleichternd, dass wir nicht auf diese Leute eingehen können. Es tut mir leid für ihre, wie du sagst, Legacy, ne? Auch ein englisches Wort, witzig. Mhm. Aber ich glaube, wir haben da jetzt keine Nachteile, weil ich glaube, man hat auch, also ich habe jetzt niemanden erkannt, wo ich denke, so, ach, das müsste ich nochmal nachforschen. Ist das nicht der oder der gewesen?
Ja, also da bin ich anders. Ich mache diesen ganzen Podcast seit Jahren eigentlich nur für den Moment, wo ich dann wieder bei Google irgendwelche Namen eingeben kann. Was macht eigentlich der Sprecher von Pipo, der dritte Junge von hinten links, der 1979 irgendwo bei Fünf Freunde gesprochen hat? Was macht der eigentlich heute? Und dann kommt raus, der ist bei der Sparkasse. Das ist eigentlich so mein Highlight immer. Und es wurde mir hier genommen, da war ich relativ wütend. Aber okay,
ja, das
ich verstehe
immer,
das.
Ja. Finde ich schon auch immer schön, wenn man dann so sieht, so ah, der hatte damals die Stimme von der dritten Hinterfigur und warum ich nicht, ne? Und dann guckt man im Internet, ach, er ist tot, immerhin.
Ja. Das Cover, wie findest du? Also jetzt zum Beispiel auch, ne, du hast ja auch dann irgendwie das von den drei Fragezeichen vielleicht vor Augen oder generell Hörspielkassetten, wie gefällt dir das? Weil ich meine, das muss ja dann auch, wenn das Medium so wahnsinnig neu ist, dann haben die hier auch noch nicht so viele Cover gemacht. Wie findest du?
Ja, ich finde es ganz lustig, dass es so eine Rahmung hat. Also der Rahmen ist ja schon durch die Kassette gegeben, aber auf dem Bild gibt es ja auch nochmal einen Rahmen, auf dem sitzen dann da die Vögel obendrauf. Das finde ich ganz schön. Dadurch hat es ja auch so einen Charakter von einem Bildschirm, so wie so ein Grabsteinbildschirm. Aber die Figuren, also da habe ich mich fast ermächtigt gefühlt zu denken, was ich beim Telefonieren so für Männchen male, das ist dann doch vielleicht konkurrenzfähig und das nächste Tim und Struppi. Also ich finde die Figuren wirklich sagenhaft hässlich.
Ich habe ziemliche Flashbacks zu, du erinnerst dich vielleicht, die verwegenen vier Reißen aus. Da hatten wir auch so ganz schwierige Proportionen, da waren so Arme zu kurz, glaube ich, oder Beine, ich weiß nicht. Habe ich hier auch. Ansonsten vom Cover her, es ist nicht gut gelöst jetzt ästhetisch, gewinnt jetzt keinen Designpreis, aber ich finde es schon ganz schön. Und ich habe auch nochmal geschaut, die englischen Originalbücher, die haben auch nicht selten den Friedhof, also quasi das Highlight der Folge, hinten ist das Ende. Da kann man ja sagen, warum wird das jetzt hier gespoilt schon, aber andere Produkte haben das auch. Ich finde es eigentlich ganz schön. Interessant ist, es fällt mir jetzt gerade erst auf, ist, dass die Kassette, die ich hier habe, auch rot ist, also das Plastik außenrum ist rot. Da hatte ich mich eh schon gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Gab es nicht vielleicht 1983 mal, weißt du, Buchmesse in Frankfurt oder irgendwo ein Kindermedienkongress und dann kommt da so ein Engländer hier von so einer darbenden Firma mit einer Zigarette im Mund, ganz bleich und hat einen Termin mit irgendwem von Europa, German Radio Plays und dann kommt da jemand, weißt du, so die Rolex, so rechts und links eine Rolex, schicker Anzug, steigt aus dem Rolls-Royce aus und erfährt dann quasi der Engländer so, was das hier für ein Markt sein kann. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ist das hier vielleicht eine Reaktion tatsächlich auf den deutschen Erfolg der drei Fragezeichen, dass die gesagt haben, krass, das läuft da so gut, machen wir auch mal.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall mir vorstellen. Ich dachte, das wäre auch schon vorgegeben, dieser Fakt. Also denn wenn man eben konstatiert, dass in Deutschland das so ein Riesenmarkt ist und du siehst dann bei anderen großen Ländern, ne, wo auch sehr viel passiert im Musik- und sonstigen Sektor, im Kultursektor, und dann bist du ja, das ist ja eine Goldgräberstimmung, sich vorzustellen, so wow, wenn das bei uns liefe, dann hätten wir jetzt das Monopol und alle würden unsere Kassetten kaufen und es kann ja offensichtlich funktionieren. Also ich glaube, dieser Wunsch, das da reinzutragen, der gebiert sich schon aus dem Erfolg, den man dann in Deutschland gesehen hat.
Es würde ein paar Sachen erklären. Also zum Beispiel doch dieses auffällige rote Plastik und vielleicht sogar inhaltlich einige Entscheidungen, weil manches, da kommen wir später noch drauf, ist in beiden Hörspielversionen ähnlich oder gleich und im Buch aber anders. Also da wurde ähnlich gekürzt, das fand ich recht auffällig. Aber dazu später mehr. Der heimliche Star des ganzen Podcasts, wir sind ja beide so aufgeregt, ich habe den auch auf Englisch angefangen, ist ja wirklich einfach diese Sprache. Ne? Was macht denn das mit dir jetzt so? Klar, du guckst wahrscheinlich viele, weiß ich nicht, Last of Us und den ganzen Kram, guckst dir wahrscheinlich auf Englisch, aber macht das was mit dir jetzt, so ein Hörspiel auf Englisch zu hören oder?
Ja, ich habe das früher tatsächlich immer so diese Originalton-Sache, die englische, das habe ich immer gehasst, das habe ich immer recht abgelehnt. Ne? Ich hatte ja gerne so eine Anti-Haltung, ich habe dann auch nicht so gerne gut gegessen oder ich weiß noch, dass ich lange Zeit auch gar keine Taschen benutzt habe, wenn ich zur Schule und an die Uni gegangen bin, da habe ich dann eine Plastiktüte gehabt und fand es so identitätsstiftend. Und da ging das auch damit einher, dass Leute Leute dann immer so sagen, so, ach, hier, ich mache jetzt, trinke jetzt guten Wein und so. Ich fand das halt immer so anmaßend. Also als wäre das so ein hochkulturelles Insignium, wenn man Risotto isst und eine Tasche benutzt. Und genauso war das dann für mich auch so komisch zu sagen, so, ach, jetzt bin ich auch angekommen und höre und gucke mir Filme im Originalton an und sage dann so, ach, die sind besser. Das ist so ein bisschen diese Pose, wie man auch sagt, ach, ich habe das Buch gelesen, deshalb ist der Film scheiße, ich habe es im Originalton gesehen, du kannst es ja vergessen mit der Synchronisierung. Und dann fand ich es halt immer wahrscheinlich so attraktiv, da so anti zu sein, und habe dann lange Zeit das immer in der deutschen Übersetzung alles gehört. Das ist ja auf dem deutschen Markt sehr üblich, dass übersetzt wird. Aber spätestens seit den Streaming-Anbietern bin ich da auch natürlich völlig umgeschwenkt und muss da ein bisschen schmunzeln über diese komische Anti-Haltung, die ja auch nur das andere bestärkt, was es da, ne, als Alternative gäbe. Und höre alles sehr gerne auf Englisch. Außer King of Queens, das gucke ich immer noch im Originalton auf Deutsch.
Ja, mache ich zurzeit auch wieder, ist aber auch fantastisch synchronisiert. Also wirklich, ja. die Stimme von Carrie, auch die Stimme von Dark Arthur sowieso, also die sind eigentlich besser als im Original, obwohl die im Original schon gut sprechen und eine gute Stimme haben.
Ja. Ja, aber wie ist es bei dir? Also bist du jemand, der früh da reingewachsen ist und gesagt hat, so, ach, jetzt bin ich erwachsen, jetzt gucke ich es mir auf Englisch an?
Eigentlich nicht. Ich gucke sehr gerne so diese Highlight-Serien, so White Lotus und sowas, das gucke ich dann gerne auf Englisch mit englischen Untertiteln.
Genau.
Außer es wird mir zu schwierig, weil ich lese dann immer, wenn ich es nicht verstehe akustisch, lese ich immer unten mit und es strengt total an, dann, also habe ich auch kein Problem, dann Deutsch zu gucken. Bei Hörspielen muss ich jetzt aber sagen, ich höre ja wirklich viele Hörspiele, auch sehr, sehr viele, über die wir hier gar nicht sprechen. Ich höre sehr viele Radiohörspiele und so. Aber jetzt so, ich habe da nicht den Drang, mir jetzt welche auf Englisch zu besorgen oder englische Hörbücher mir anzuhören, habe ich bisher eigentlich nicht gehabt, muss ich sagen. Ich fand aber damals, wenn du dich erinnerst, als wir über John Sinclair gesprochen haben, von unserem gemeinsamen Bekannten P. Simon, den ich übrigens neulich mal wieder getroffen habe, der war ja da Beteiligter bei dieser Produktion der englischen John Sinclair Hörspiele von Bastei Lübbe. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 12 Folgen. Ich vermute, die werden nicht fortgeführt, aber es gibt, glaube ich, 12 Folgen auf Streamingdiensten und also richtig so Kino für die Ohren, wie du immer mir unterstellen willst, dass ich das sage. Und das ist schon fantastisch. Da gefiel mir auch das Englische total gut. Das habe ich schon ziemlich reingezogen. Aber sonst höre ich sowas nicht.
Hast du nicht auch englische Historien-Podcasts mal gehört? Das war doch relativ früh schon, als da war das Medium noch jung.
Ja,
da hast du das schon gemacht, ja.
Ja, als Podcasts noch nicht so ein deutsches Phänomen waren, was so den Mainstream-Durchbruch geschafft hatte, gab es tatsächlich ja so ein paar ganz, ganz aufregende Podcast-Ereignisse. So Serial war ja so zum Beispiel der Startpunkt von so True-Crime-Podcasts und generell so journalistischen Erzähl-Podcasts, wo so ganz tief recherchiert wurde. Das hat mich ziemlich geflasht, so vor 12 Jahren oder so. Stimmt, da habe ich viel Englisch gehört, aber heute nicht mehr so.
Das war mir tatsächlich schon, das habe ich irgendwie ausgelassen, leider. Da war ich dann zu faul. Also ich höre, ich gucke mir die Sachen jetzt auf Englisch an und natürlich nur mit englischen Untertiteln, weil es mir sonst auch zu anstrengend ist, es zu verstehen. Mir macht das Mitlesen jetzt nicht so viel aus. Aber es gibt ja so diese Plattform hier, Jeff Bezos, ne, von Amazon, ne, wo man das Gefühl hat, die hassen ja auch ihre Filme, obwohl sie alle Möglichkeiten da hätten. Da gibt es ja dann oft nicht die englische Untertitelspur. Und das finde ich schon einen Riesennachteil. Also das finde ich auch irgendwie arrogant oder stumpf, das nicht anzubieten.
Bei Prime jetzt meinst du?
Bei Amazon Prime, genau.
Ja, da wundert es mich auch immer. Da gibt es ja dann auch ganz oft Filme mehrfach. Da weiß ich immer nicht, welchen ich, wenn man was leihen muss oder so, welchen ich da jetzt bezahlen habe eigentlich, wie die sich unterscheiden und so. Das kapiere ich dann immer nicht. Das ist sehr liederlich gepflegt, glaube ich.
Ja, da geht es wirklich gar nicht um irgendwas. Da geht es darum, immer nochmal, die Leute, die ein Abo haben, es werden da nicht gepflegt, sondern sollen halt immer nochmal extra was kaufen. Wir sind ja jetzt hier Mitglied in einer DVD-Thek. Heißt es so noch? Ne? Früher Videothek. Hier gibt es noch so eine alte DVD-Thek, in Frankfurt, und jetzt gehen wir dann samstags immer mal wieder und gucken uns durch diese verrückten Messi-Sachen, die da alle ausgelegt sind, da durch. Toll.
Aber dann tatsächlich, also DVDs kann ich mir ja fast nicht mehr angucken von der Qualität. Ja, das klingt jetzt echt dekadent, ne? Aber wenn du dann jetzt so einen HDI-größeren Fernseher hast, ne, die kosten ja auch nicht mehr so viel, und dann eine DVD anschaust und das wird dann so runterskaliert, da kriege ich echt Probleme. Mittlerweile sind meine Augen zu schlecht.
Ach, ich kann mir gar keine Brille leisten und deshalb sieht das für mich alles so blurry aus. Also da DVD kein Ding, das ist für mich immer noch Hightech. Also.
Ja gut, okay. Hat ja auch nicht jeder einen Fernseher mit 16 Meter Bildschirmdiagonale. Na gut. Hast du denn hier profitiert? Hat dein Englisch hier nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt, als ich dich gezwungen habe, hier dieses Hörspiel zu hören? Gab es irgendwas, wo du hängen geblieben bist, sprachlich?
Ja, also ich finde das schon toll. Also so, wenn es losgeht, ist es schon super, weil man hat ja doch so ein bisschen so eine Schwellenangst, denkt man so, oh, auf Englisch verstehe ich das. Und es ist ja so super distinguiertes Englisch. Es ist sehr akzentuiert alles. Es ist wie, als würde dir so ein Lord sowas ins Ohr hauchen.
The trio of youths, who call themselves the three investigators, are Bob Andrews, Pete Crenshaw and Jupiter Jones. All of whom live in the town of Rocky Beach, on the shore of the Pacific Ocean, some miles from Hollywood.
Am Anfang war ich schon sehr geflasht von dem Englisch. Also es hat dann richtig erstmal Spaß gemacht über die Sprache und dass sie so schön artikuliert ist.
Wir haben den Ausschnitt ganz am Anfang schon gehört, als die Visitenkarte vorgelesen wird. Bin ich komischerweise hängen geblieben bei dem relativ naheliegenden englischen Wort Visiting Card. Da dachte ich natürlich, ja klar, ich wusste nicht, wie jetzt Visitenkarte übersetzt worden wäre, aber es ist recht logisch, dass das Visiting Card heißt. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum heißt das denn im Deutschen so? Klar, die Visite kennt man ja aus dem Krankenhaus, ne? Mhm. Jemand kommt. Und da habe ich mich aber gefragt, warum heißt das überhaupt Visitenkarte bzw. Visiting Card? Und da habe ich dann mal gegoogelt, die Zeit habe ich dann mir doch genommen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ob das so allgemein Wissen ist, aber das Prinzip der Visitenkarte kommt daher, dass man früher, weil man ja noch nicht telefonieren konnte, also so im 18. Jahrhundert, irgendwo hingegangen ist und dann wollte man den besuchen und der war nicht zu Hause. Mhm. Und dann hatte man eine Visitenkarte oder Visiting Card und die war auf der Rückseite leer und vorne stand halt der eigene Name drauf und vielleicht eine Adresse und hinten hat man drauf geschrieben, hey, ich war da am so und so vielten, melde dich doch mal wegen der drei Fässer Wein. So, und dann hat man quasi beim Besuch, beim Visiting, hat man die da gelassen. Dachte ich auch so, aha, witzig, da hat sich das so verändert, aber der Name ist irgendwie geblieben. Fand ich sehr interessant.
Ach, das ist ein schöner Mehrwert. Deshalb höre ich Podcasts.
Ja,
also das gefällt mir gut. Mir hat zum Beispiel ein Wort gut gefallen. Scoundrel kommt drin vor. Das ist ein Wort, was ich schon ewig kenne, weil, weißt du es, als pop-affiner Mensch,
nee.
Die große Durchbruchsplatte von Aha war, hieß Scoundrel Days. Also Aha, kennst du ja noch so, take on me all und so weiter und so weiter.
Ja, jetzt wird es nämlich schwierig.
Also ich bin großer Aha-Fan auch und die Platte hieß Scoundrel Days damals und dann musste ich tatsächlich in einem Dictionary nachschlagen, weil absolut keine Ahnung, was das hieß und es heißt auf Deutsch Schurke. Und das Wort ist mir nie wieder begegnet, aber dadurch, dass ich eben die Band damals verfolgt habe und die Platte kenne, kenne ich das Wort. Aber niemand anderes außer Aha haben das jemals getriggert, dieses Wort. Und jetzt plötzlich taucht es auf, natürlich auch in dieser Bedeutung Schurke. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das Gleiche hatte ich neulich. Da musste ich, wie du weißt, muss ich ja manchmal mit einer undefinierbaren Anzahl von Minderjährigen zu tun haben, wenn es um ihre Schule geht. Und dann musste ich im Englisch Buch Vokabeln abfragen. Und da kam die Vokabel Mudlarking oder Mudlurking. Mhm. Das heißt, das gibt es gar nicht auf Deutsch, das war ganz lang umschrieben, das heißt, wenn jemand an einem Flussufer nach Schätzen sucht. Und da habe ich gesagt, das musst du nicht lernen, das wirst du nie wieder brauchen. Und seitdem ist mir das Wort dreimal begegnet. Tatsächlich, weißt du, so auf, weil ich ja immer so, so Sondelgänger Videos dann mir anschaue, spielt der Algorithmus immer weitere aus. Und look what I found, mudlarking in North America. Und dann dachte ich auch so, jetzt kommt das Wort die ganze Zeit. Auch witzig. Wahrscheinlich hat das Handy wieder zugehört, als ich abgefragt habe.
Ja, aber du guckst also so, Sondel heißt das, also dieses Gerät, mit dem ja, man so das Metall, was so piept.
Metalldetektor. Metalldetektor meine ich. Sondeln, sagt man, glaube ich. Aber nicht mal das weiß ich richtig.
Sondeln, ach, das, so stellt man sich den Felix vor. Also wirklich ein langer Nachmittag, guckt er den Wünschelroutengängern zu, beziehungsweise Metalldetektor.
Schon was anderes.
Ja, ja, ja. Du hast ja auch mal so eine Sitcom zum Thema Metalldetektoren mir empfohlen. Eine englische. Ja.
Aber wie vorhin auch schon, da hat Lidus halt so eine Anti-Haltung zu. Nee, du hast es ja angeschaut, ne? Aber ich sah neulich nochmal, es ist in Großbritannien unter die besten 10 Sitcoms gewählt worden, mal wieder. Das hat eine ganz treue Fanbase, aber ich verstehe schon, wenn es einem irgendwie nicht actionreich genug ist oder nicht irgendwie jetzt so. Es ist ja so ein bisschen so ein leichter Humor, ne? Es will ja jetzt nicht nur auf Gag die ganze Zeit, sondern auch so ein bisschen sentimental sein.
Ja, also ich finde Krusty der Clown lustig, wenn die ganze Zeit sonst denke ich so, hä? Verpiss dich, wo ist der Joke?
Naja.
Schön.
Generell ist es natürlich auch vom Hörspiel her nur eine bisschen andere Stimmung. Ich glaube, man hat das in den Ausschnitten bisher auch schon ganz gut gehört, weil es auch einfach anders aufgenommen ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl streckenweise, es klingt älter als das deutsche Drei-Fragezeichen-Hörspiel, obwohl da 4 Jahre in die andere Richtung dazwischen liegen. Oder wie hast du es empfunden?
Ja, also ich finde es ganz schön, dass es so formell ist, also dass man merkt, es geht so um Hochkultur, also dass es schon so ein bisschen so einen anderen Anspruch hat, aber das ist das, was dann auf Strecke für mich so ein bisschen wieder unattraktiver gemacht hat. Am Anfang finde ich es halt so super, dass es so das Gefühl vermittelt, ach, ich wollte mal wieder ins Theater gehen, ach huch, jetzt hier in diesem Hörspiel ist das so ein bisschen getriggert, so eine Hochsprache und ja, alles sehr, sehr, sehr klar. Und dann aber irgendwann denkt man, ja, aber wo ist denn diese etwas räudige Interaktion zwischen diesen drei Frettchen? Das fehlt halt total.
Stimmt, jetzt wo du sagst, die drei Fragezeichen, die bleiben relativ blass, die nehmen auch gar nicht so viel Raum ein, die hört man auch nur ganz selten mal so alleine. Die sind, also die Handlung ist so umfangreich, dass die ständig in Interaktion mit wem anders sind. Die kriegen gar nicht richtig Zeit, sich da zu sammeln mal.
Nee, und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man die Gruppe nicht fühlt. Und wahrscheinlich wäre das auch, wenn es anders gewesen wäre, kein Erfolg am Markt gewesen. Aber das hier setzt einfach nicht das um, was so die Kernkompetenz von den drei Fragezeichen ist. Also, dass man da das Gefühl hat, so, oh, ich bin mit diesen Jugendlichen unterwegs und nicht, ich kriege eine sehr elaborierte Geschichte irgendwie vermittelt. Einen Fall. Ja, also das Geplänkel hätten sie mal mehr in den Vordergrund ziehen sollen. Und also wenn man die Gruppe nicht fühlt, liegt es auch vor allem an Peter und Bob. Also Justus oder Jupiter, wie er ja hier heißt. Der hat ja schon eine tragende Rolle, wirkt aber auch, als wäre der Sprecher, ne, als wäre der schon nach der Pubertät und die anderen sind noch so Kinder.
We've learned that a fat man has been going from door to door and he's located 2 more parrots.
Captain Kit and Sherlock Holmes.
Right.
And he managed to buy them.
So, now he has 4 parrots.
Man hat eher das Gefühl, es ist ein älterer und seine zwei kleinen Brüder. Ja, da verhakt es sich dann.
Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Mir ist noch aufgefallen, es hat so leicht muffige Sounds, also die Atmos sind einfach nicht ganz so stark. Obwohl sie sich schon Mühe geben, also der Raum ändert sich, wenn man in ein Haus reingeht und so. Man merkt schon, die haben da so Räume gebaut, aber mit Mitteln, die jetzt auch nicht gerade high def waren, sage ich mal. Also das ist, ja, und der Sound, der zieht es ganz schön in die 60er rüber, finde ich. Also es ist ja so ein Synthi-Motiv, gibt auch noch 2, 3 Variationen davon, ist aber eigentlich fast immer die gleiche Musik. So sehr oldschoolig, horrormäßig. Was mich nicht wundert, und das hat auch damit zu tun, was du jetzt eben erlebt hast, dass die drei Fragezeichen eigentlich nur so ein bisschen nebenbei laufen. Der Hauptstar hier am Anfang des Hörspiels und immer wieder ist tatsächlich Alfred Hitchcock.
My name is Alfred Hitchcock. A teller of tales of terror. A merchant of mystery.
Das ist ja in den deutschen Hörspielen auch so, dass er am Anfang als Erzähler und Figur auftaucht, ja. Und hier ist das natürlich auch so, weil das in den Büchern eben schon angelegt war. Aber hier für den englischen Sprachraum wird da, glaube ich, so massiv drauf gesetzt, dass klar ist, so wow, hier der große Regisseur, ja, von diesen bekannten Horrorfilmen, der ist jetzt hier in diesem Hörspiel irgendwie dabei und der präsentiert das und gleichzeitig, das sind quasi so irgendwelche Kinder, die er kennt und die machen mal, aber die selber sind noch gar nicht die Stars, das finde ich sehr auffällig.
Ja, auch bei uns in den deutschen Versionen ist ja schon auch Alfred Hitchcock wichtig, so als Stichwortgeber, als jemand, der die Tür öffnet, aber dann gehen halt andere durch und hier ist er halt eben so dauerpräsent dann. Und man merkt natürlich, dass man ihn für die stärkere Marke hält und denkt, darüber holt man die Kids rein, aber das stimmt ja gar nicht, denn darüber holt man vielleicht ältere Leute rein, die sich eben mit Hitchcock identifizieren, aber du möchtest ja wirklich eine junge Zielgruppe ansprechen und dann sind natürlich die Fragezeichen die Identifikation stiften müssen.
Ja, die Musik habe ich eben schon angesprochen, so ein Synthi-Gewaber. Wie hat es dir gefallen?
Also mir hat es, wenn du jetzt 60er sagst, da bin ich ganz empört. Also ich fand es sehr zeitgemäß für die 80er und ich hatte teilweise so das Gefühl, ich bin jetzt bei der Spotify in so eine komische Synthie-Pop-Playliste geraten. Also für mich klingt es so nach Human League oder Heaven 17. Wir dürfen es ja leider nicht einspielen, obwohl die Rechte sind doch bestimmt abgelaufen, Felix. Aber es gab ja so bei den drei Fragezeichen, auch in Deutschland gab es ja, glaube ich, Folge 29 war dann die Musik.
Ja.
Und die wurde dann vom Markt genommen wegen dem Urheberrechtsstreit zwischen eben Europa und dem, der die Musik gemacht hat, Carsten Bohn. Und deshalb gibt's die ja nicht mehr. Aber das ist auch sowas, wo man sagt, naja, die habe ich irgendwann auch mal gehört und die bräuchte ich nicht. Aber wenn es hier einen Soundtrack zu gäbe, zu diesen zwei Folgen, das würde ich mir holen. Also wenn die dann ihre Musikfolge gemacht hätten, wenn die Serie weitergegangen wäre. Weil ich finde die Musik wirklich stark.
Mhm. Gruselig findest du es. Aber was meinst du mit stark? Gruselig oder
Nee, ich finde diese komischen, so ein bisschen oktavbassige Keyboard-Sachen dann, also ich finde da, ich denke, das klingt immer wie so ein Intro zu so einem geilen Song. Da müsste jetzt dann irgendjemand so einen kühlen New Wave-Song noch ergänzen. Und in diesen Sounds hier, da hast du einen Hit wie OMD damals oder so.
Bevor wir mal in das Hörspiel so im Einzelnen reingehen, wobei wir das auch nicht so mega tief machen werden, ist dir denn so ganz allgemein da ein anderer irgendwie Erzählwille aufgefallen als im deutschen Hörspiel? Also wenn ich mal vorgeben darf, mir erscheint es tatsächlich etwas ernster, ohne dabei spannender zu sein, wohlgemerkt. Ich finde das deutsche Hörspiel deutlich spannender, weil es sich auch so ein bisschen gerade hinten raus so Zeit lässt auf dem Friedhof. Das fand ich sehr, sehr gruselig immer als Kind. Das ist hier ein bisschen durchgeholpert, aber so ansonsten will es so ein bisschen dramatischer sein, habe ich das Gefühl.
Dieses Spielerische und das Freie fehlt. Das klingt jetzt so banal, aber das ist eben, glaube ich, genau das, was eben damals den Reiz und den Charme von diesen frühen drei Fragezeichen-Folgen ausgemacht hat. Und deshalb verhaken die Figuren nicht und deshalb hat man dann halt einen sehr komplizierten Fall erzählt bekommen, aber man ist emotional nicht abgeholt.
Das Auffälligste für alle, die jetzt nicht so die super drei Fragezeichen-Nerds sind, muss man ja auch wirklich nicht sein, ist ja wirklich der Titel. The Mystery of the Stuttering Parrot ist ja nun mal das Geheimnis des stotternden Papageien. Und da frag ich dich, Linus, was denn für ein stotternder Papagei? Das kennen wir doch im Deutschen gar nicht. Da stottert doch gar keiner, oder?
Absolut. Mir ist wie Schuppen aus den Haaren gefallen, weil ich natürlich halte ich eben den Super Papagei für das Original. Aber jetzt, wo ich das dann mitgekriegt habe, dass das also Stuttering Parrot heißt, dachte ich so, oh Gott, es macht ja viel mehr Sinn. Super Papagei, das ist ja nur so ein stulliges Knallwort. Also natürlich gibt es das nicht im Original. Und das ist so ein Behelfsbegriff gewesen, der halt so ganz grell da hingehängt wurde. Aber der Stotter der Papagei ist natürlich ein Riesenmehrwert. Warum haben wir das im Deutschen nicht bekommen, Felix? Das hat ja auch seine Gründe.
Sauerei. Um es allen zu präsent zu machen, holen wir ihn mal kurz rein, den schotternden Papagei. Hier ist er.
Du, me? Or not du, me? That is the question.
Er zitiert ja Shakespeare hier. Billy Shakespeare heißt der Papagei. Und sagt eben to be. Und das ist die Hausnummer des Friedhofs, auf dem sie am Schluss suchen müssen. Baker Street, das ist im Deutschen genauso, aber wer sich erinnert, es ist eine andere Hausnummer im Deutschen. Denn du konntest halt dieses Rätsel nicht eins zu eins übersetzen. Sein oder nicht sein, damit funktioniert das ja nicht. Ne? Deswegen hat man das im Deutschen über den Papageien Lucullus gelöst. Den gibt es im Englischen nicht.
Lucullus sagt, Lucius et Licinius et Lucullus. Kopf oder Zahl, errare humanum est.
Ja. Wo dreimal die Zahl 50 addiert wird, das ist ja das deutsche Rätsel. Da merkt man auch wieder so, stimmt, so Kindermedien übersetzen muss gar nicht so dermaßen einfach sein, wenn man ständig mit so Rätseln konfrontiert. Das ist ja ganz oft bei drei Fragezeichen. Ne? Denk mal an die gefährliche Erbschaft. Da sind sie ja auf einem 45-minütigen Roadtrip durch Rocky Beach, wo sie nur Rätsel lösen. Da, also will ich gar nicht wissen, wie man da schwitzen musste als Übersetzer. Ist
ja
schrecklich.
Ja. Ja, man hätte ja gedacht, im Original heißt es einfach The Mega Parrot. Also das wäre dann so die Entsprechung gewesen, aber natürlich kann das so nicht sein.
Jetzt sagen alle, okay, ja gut, dann ist das englische Original nach einem anderen Papageien benannt als im Deutschen. Denn der deutsche Superpapagei ist ja offenkundig Blackbeard, der alle Sprüche kann. Also wir spoilen es jetzt, weil wir davon ausgehen, jeder kennt die Geschichte, aber ne, zur Erinnerung, die Papageien können alle ihren eigenen Spruch, aber Blackbeard kann so gut sprechen, weil er ja ein Mühner ist, dass er die anderen auch noch gelernt hat. Und genauso ist es im Englischen auch. Also man hätte ja im Englischen auch auf Blackbeard gehen können im Titel, aber man fand offensichtlich dieses Stuttering Parrot was sehr Spezielles, weil klar, warum sollte man einem Papageien jetzt stottern beibringen? Das ist ja schon eigentlich so ein bisschen mysteriös, aber es ist ja nur einer von vielen Papageien. Es ist schon witzig, es ist ein anderer Erzählshift so ein bisschen.
Das stimmt, mich fasziniert das mit dem stotternden Papagei, als ich das verkapiert habe, fand es richtig aufregend.
Ja, dann freu dich mal übers Quiz nachher.
Ach du lieber Gott, ja, also ja. Vielen Dank Felix, ich habe schon wieder so viel gelernt hier in diesem Podcast.
Ansonsten, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht haben die das deutsche Hörspiel gehört, weil es ist jetzt nicht genauso, absolut nicht. Es gibt auch eigene Stellen oder halt Stellen, die anders betont wurden aus dem Buch, weggelassen wurden oder hinzugenommen. Aber es gibt zum Beispiel die Parallele, dass Skinny Norris, das wusste ich auch nicht, weil ich das Buch nie gelesen habe, der taucht im Buch wohl auf und in beiden Hörspielen aber nicht. Kann man verstehen, weil klar, das ist nochmal eine Figur mehr und kostet nochmal Zeit. Aber das ist auf jeden Fall so eine Parallele, würde ich sagen, in den Geschichten.
Das ist aber auch sehr nerdig. Dann, ich habe ja auch jetzt gedacht, so, ich muss beide Folgen, die deutsche und die englische, jetzt gegeneinander hören und dann irgendwelche Differenzen herausarbeiten. Aber das würde mich jetzt als Podcast-Zuhörer auch nicht so interessieren. Insofern denke ich, ist das gar nicht so schlimm, dass man, also da würde ich nicht so drauf gehen. Ich würde mich vielleicht eher darauf kaprizieren, so, Felix, was bedeutet dir denn Skinny Norris, dass er dir so fehlt? Ach, so sieht es nämlich aus.
Ich wusste ja bis eben gar nicht, dass er fehlt. Weißt du? Ich kenne nur das Hörspiel, deswegen für mich war das ganz normal, dass er da nicht drin ist.
Wie gut findest du Skinny Norris? Über den müssten wir eigentlich auch mal eine Extra-Folge machen. Ich finde es auch so eine Kultrolle, die immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie in den neueren Folgen, die habe ich ja zuletzt alle nicht mehr so verfolgt, ob der da noch eine Rolle spielt.
Ich mochte den auch immer total gerne. Also es ist ja auch von Andreas von der Meden gesprochen und ich fand den schon auch unheimlich, wie er gesprochen war. Also in den Highlight-Folgen taucht er ja tatsächlich auf. So, oder in vielen davon. Mhm. Und hat auch immer eine gute Rolle da. Also er ist nicht nur jetzt einfach so ein Widersacher, der dann immer so Ärger macht, sondern er ist ja auch manchmal, sie nähern sich ja auch manchmal so an. Das ist schon interessant erzählt tatsächlich. Ich mag den gerne.
Er taucht auch manchmal eben, ist ja immer nie so viel Zeit und dann taucht er immer mal auf, also und hat wieder irgendwas gemacht. Aber das ist auch Andreas von der Meden, weil ja auch Morten Andreas von der Meden ist.
Ja. Also wir wurden nur verarscht als Kind.
Wahnsinn, also was für ein toller Typ. Andreas von der Meden war ja auch Kermit, nicht wahr? Also toller Typ, schade, leider schon verstorben.
Die Sprecher, du hast es ja auch schon ein bisschen angerissen, wir kennen keine Namen, leider. Und sie bleiben so ein bisschen blass, sie kriegen einfach nicht so viel Zeit, glaube ich. Ich hätte mal das erste Hörspiel, das gibt es natürlich auch irgendwo online, das hätte ich nochmal dazu hören müssen, ob man da die mehr erlebt. Aber sie sind schon so ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig nimmt man es ihnen, aber das hast du auch schon so angerissen, nicht so ganz ab. Also es wirkt doch alles so ein bisschen abgelesen, finde ich.
Ja, und mir fehlt einfach auch so Kalifornien. Also es ist so, eine große Emphase wird gelegt irgendwie auf das Englische, auf das Britische. Es geht dann eben, es geht da um Shakespeare, es gibt dann den Briten, der da auch spricht und so. Und eigentlich ist das ja auch so ein, diese Kulisse ist ja auch so ein großer Reiz von den drei Fragezeichen. Oh, Amerika, Kalifornien, da alleine so leben als Kids, mit den Rädern unterwegs sein. Auch das, diese Möglichkeit bekommen sie gar nicht. Und der große Bruder mit seinen zwei Leuten da, naja.
Und es wird wenig gehadert. Also da muss man auch vielleicht dann doch nochmal den Hut ziehen, auch zum Beispiel vor Jens Wawritschek, diese Angst, die der immer reinbringt bei Peter, ne? So stellvertretend für den Hörenden. Das ist schon auch, das fehlt hier halt auch, ne? Also jemand, der sich so richtig einscheißt vor Angst. Das ist schon geil bei den drei Fragezeichen. Also gerade diese Friedhofsszene, die hat mir wirklich riesige Angst gemacht als Kind. Und das ist halt auch ein von der Performance her, das ist was anderes als hier.
Auf die drei Jungs ist es halt so ausgerichtet, die deutsche Version. Und hier ist es irgendwie, funktioniert es halt alle anders. Die Statik der Erzählung ist irgendwie stärker. Und deshalb ist das halt alles nicht so spielerisch. Ja, und wenn ich aber die ganze Zeit beklage, dass mir so ein bisschen das Menschliche fehlt und die Kids, denn deshalb habe ich mich so am festgehalten an der einen Figur, die das so mehr verkörpert. Und deshalb ist mir Carlos so wichtig. Der ist ja auch, das ist so der Hispanic-Nachbarjunge, der da plötzlich auftaucht. Und der hat so diese Rolle des Kindlichen, was sonst so fehlt. Also so mit staunenden Augen taumelt er durch das Hörspiel. Und diese Begegnung mit den drei Fragezeichen ist so aufregend für ihn. Er darf zum ersten Mal mit einem Rolls Royce fahren.
You have what you want? We certainly have. Then I will have the reward, the ride in the beautiful Rolls-Royce auto.
We'll take you home in it. Pete, bound for Worthington.
Verkörpert für mich so ein bisschen diesen mexikanischen Einwanderer, der sein Glück sucht, der sehr ehrlich ist und der das Amerika verkörpert, was Donald Trump so hasst. Mhm. Also das reale Amerika. Und das ist so eine Figur, die überraschend ein bisschen Raum hat, weil sie vermutlich nicht wie die drei Fragezeichen mit jemand anderem spielen muss, um zu existieren, sondern er ist halt so singulär gefragt und kann dann das irgendwie besser ausbreiten. Also es liegt wahrscheinlich eben auch an der Rolle, aber irgendwie hat man da das Gefühl, ach, da ist ein interessiertes, aufgeregtes Kind, da kann ich mich mal emotional vielleicht wiederfinden.
Ist ja auch schon im Deutschen extrem hängen geblieben, tatsächlich. Im Deutschen kommt ja auch dann der hustende Onkel dann auch mit rein und so. Und du merkst diese Armut so krass. Die wird ja ständig erwähnt, also wie buff sie sind, dass man überhaupt so ein Auto haben kann und so. Und dann heißt es ja auch mal, natürlich haben wir kein Auto. Und dann geht es auch immer um diese Preise, so, wir brauchen $5 und so. Irgendwie die Miete ist $5 von dem Haus und so. Das ist ja totaler Wahnsinn. Da sitzt man ja vor und denkt sich so, oh krass, Junge, geht's denen schlecht? Und das war auch schon tatsächlich in der deutschen Fassung so.
Ja, weil ja sonst Geld überhaupt keine Rolle spielt in dem Universum der drei Fragezeichen. Ne? Die sind jetzt bestimmt nicht reich, aber es gibt ja keinen Mangel, den sie irgendwie erleben. Ne? Sie haben alles, was sie brauchen, die Räder zu essen, eine Unterkunft und so. Und deshalb fällt es natürlich da sehr auf. Kannst du dich noch erinnern, Felix, als wir unser Fanhörspiel gemacht haben, die drei Fragezeichen und das Schinkenbrot oder so, da hast du ja extra ein Imprint gemacht, ein eigenes Label. Ja? Und du hast es in Anlehnung an Europa, glaube ich, genannt wie?
Hispanic Nachbarjunge Records.
Ja, und das war ja auch schon damals eine Hommage an Carlos. Und schön, dass du ihn jetzt hier auch uns wieder servierst auf dem Silbertablett.
Ja. Die Geschichte ist ja auch total toll, weil sie haben ja auch dann Nächstenliebe bewiesen, als sie diesen schwerkranken Engländer aufgenommen haben. Das ist übrigens ein Teil, der in dieser englischen Version besser erzählt wird. Da wird relativ deutlich, offensichtlich die Passage aus dem Buch, mehr genommen, wo erklärt wird, was dieser Mr. Silver, der das Bild geklaut hat von Mr. Claudius, was die für ein Verhältnis eigentlich miteinander haben. Das fand ich sehr interessant, weil das kannte ich nicht, weil das im deutschen Hörspiel eben nicht so explizit formuliert wird. Wo ja eben auch Silver der Gute ist, zum Beispiel, ne? Der ja das Bild gekauft hat und eigentlich da nur seinen Anspruch drauf hatte. Ne? Er will 50% haben und das wurde ihm verwehrt, dann hat er es geklaut. Also er ist gar nicht einfach nur so ein Dieb, sondern ist so eine Art Ehrenmann auch gewesen. So, naja, also es ist ein bisschen anders, die Betonung da. Sehr interessant. Vielleicht lese ich wirklich einfach mal das Buch, anstatt ständig nur nach anderen Hörspielfassungen zu suchen. Mal gucken, ich bin fast soweit. Ja, es ist eine interessante Reihe, sehr kurz geblieben. Es kann nicht sehr erfolgreich gewesen sein, schade eigentlich. Also ich hätte jetzt so, wenn mir langweilig wäre, würde ich schon gerne noch irgendwelche anderen Fälle hören unter den ersten 30. Es hätte mich schon interessiert, wie die gemacht sind. Es gibt so ein Highlight, das möchte ich nochmal einfach einspielen. Es ist so schön, weil ne, wir sind ja auch beides irgendwie auch Freunde der deutschen Sprache, aber jeder weiß ja, das richtige Klischee der deutschen Sprache ist, alles was aus dem Englischen übersetzt wird, ist im Deutschen 6-mal so lang, weil die deutsche Sprache so kompliziert ist. Und ich habe hier ein Beispiel gefunden, wo man sagen muss, es geht auch andersrum. Hören wir uns doch mal an, wie die Telefonlawine auf Englisch heißt.
Back at their headquarters, they used a method which Jupiter called his ghost-to-ghost hookup.
The Ghost-to-Ghost Hookup. Und wir haben es Telefonlawine genannt. Ich meine, Telefonlawine ist ein richtig geiles, das ist richtig geil übersetzt. Ganz tolles Wort. Ghost-to-Ghost Hookup, ich verstehe die Wörter, aber ich verstehe nicht mal, was das heißen soll.
Genau, ich finde diese Telefonlawine, das ist ja ein sehr dynamisches Wort, weil Lawinen ja was sehr Dynamisches auch beschreibt, kann man sich so richtig vorstellen, wie das immer mehr Leute mitreißt. Also die Telefonlawine setze ich mal als bekannt voraus, was das eigentlich bedeutet. Aber ich verstehe auch Ghost-to-Ghost, Hook-up überhaupt nicht. Glaubst du, das gibt es noch oder das ist halt auch so ein Behelfsbegriff, der dann da erfunden wurde für? Na, es kommt ja im Original aus dem Amerikanischen, die werden da wird es wahrscheinlich auch so gehießen haben.
Ja, das hieß so und das ist tatsächlich, wird auch in den einschlägigen Foren als eine Erfindung von Justus Jonas angepriesen. Also das macht er ja, glaube ich, auch schon im Gespensterschloss. Oh, jetzt bin mir nicht ganz sicher. Nee, da macht er es nicht. Aber das passiert ja in mehreren Fällen und das ist tatsächlich etabliert, dass er das wohl so genannt haben soll. Das ist jetzt nichts, was man wirklich gemacht hätte, glaube ich, in Kalifornien, wenn man irgendwie was verkaufen will. Ruf mal 10 Freunde an, ich habe ein Fahrrad zu verkaufen. Wäre natürlich ganz praktisch.
Ja, stimmt, die Telefonlawine ist ja gar nichts, was es so als Kulturpraxis so wirklich gäbe. Ne? Man kann es sich vorstellen und bestimmt haben das auch mal Leute so versucht, aber vermutlich versiegt die auch schneller, als man sich das immer so idealtypisch vorstellt. Heute heißt es ja einfach, ich will viral gehen. Das ist quasi so die analoge Entsprechung davon gewesen. Ja. Dieser Traum, den gab es schon in früheren Generationen, sie hatten nur noch nicht die Plattformen dafür.
Ja, die Telefonlawine von heute wäre der Instagrammer, die Instagrammerin ruft 10 Freunde an, die wieder 10 Freunde anrufen sollen und so weiter, um denen zu sagen, was man so erlebt hat. Das wäre es wahrscheinlich. Ja, also, hat es dir denn ein bisschen gefallen? Hast du irgendwie Bock, jetzt mal ein englisches Buch in die Hand zu nehmen oder auch einfach mal hier nach UK zu reisen oder nach Kalifornien? Hast du Bock drauf bekommen?
Ja, also ich fand es jetzt ein sehr unterhaltsames Apropos, sich das eben nochmal zu vergegenwärtigen, dass es da andere Blickwinkel gibt auf den Fall, den man schon kennt. Und mir hat eben vor allem am Anfang dieses Englisch sehr gut gefallen, dieses Britische und dieses Elaborierte war super. Aber irgendwann war es mir dann zu trocken und zu spröde in der Erzählung und auch so, es fehlten so ein bisschen die Ausschläge nach oben. Und deshalb ist das jetzt nicht mein Lieblingsgenre geworden, englische Version von den 3 Fragezeichen. Und für dich?
Ja, ich habe es ja schon häufiger gehört, aber lange, lange her, jetzt mal wieder mit anderen Ohren. Ja, ist schon speziell. Ich weiß nicht, ob es als Kind mich jetzt von dem Medium überzeugt hätte, dass ich dabei geblieben wäre. Das weiß ich nicht genau. Aber ich bin natürlich, du hast es längst geahnt, natürlich schon längst dabei, und versuche, diese englischsprachigen Secret Seven Folgen, also die schwarze Sieben, zu kaufen und sonst was. Also ich bin schon wieder da gefangen in diesem Rabbit Hole und komme nicht raus. Naja, kann man nichts machen.
Ach, toll.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Es sei denn, ach so, da ist ja noch was, um Gottes Willen. Oh oh, ist da nicht noch eine Frage, die im Raum steht, die du zu beantworten hast? Das Quiz, um Gottes Willen. Hast du schon Angst?
Ja, also ich hoffe, ChatGPT kennt sich aus mit den, mit dieser Frage.
Sehr gut, das gefällt mir. Ich hatte ja, ich mache so ein bisschen hier Soft-Einstieg. Ich hatte ja natürlich da auch wieder viel dann die Bücher gegoogelt und so weiter. Und wie ist das denn nochmal im Englischen? Dies, das, jenes. Und da findet man ja immer so interessante Sachen. Deshalb ist hier meine Frage für das heutige Quiz. Welcher Titel einer Übersetzung des Buches Stuttering Parrot ist nicht der echte? Also, ich erkläre es nochmal anders. Ich gebe dir vier Titel aus vier unterschiedlichen Ländern.
Aha.
Und zwar übersetze ich dir die dann auch. Ich sage dir den Originaltitel, ich übersetze dir die und sage dir auch welches Land. Und du musst mir sagen, welches ist einer, der von mir ausgedacht wurde. Ich habe mir auch ich habe es mir mit Lautschrift hingeschrieben, ich habe es mir vorlesen lassen von der KI, weil da sind interessante Sprachen dabei. Ich möchte jetzt schon mal sagen, wenn das Auswärtige Amt jetzt zu tun hat mit irgendwelchen Entschuldigungen bei irgendwelchen Ländern, es tut mir sehr leid, falls ich hier irgendwas falsch vorlesen sollte. Also, ist dieser Titel echt oder nicht? A. Papugi Puzzle. Der polnische Titel, übersetzt heißt er Die Rätselpapageien. Oder ist dieser hier falsch? B. Il Papagallo Balbuziente. Italienisch für Der stotternde Papagei. Oder ist dieser hier falsch? Papegøje Mysteriel. Aus Dänemark. Das Papageiengeheimnis. Oder ist dieser hier falsch? Leyndor Domur Svartskeks Sjöreininja aus Island. Das Geheimnis des Piraten Schwarzbart.
Mhm.
Also ich lese jetzt nicht nochmal alle vor.
Okay, nee, also das hast du wirklich sehr kreativ für uns zusammengestellt. Ich denke, da können wir uns ja jetzt hier schon mal ankern und sagen, das ist ein schönes Quiz. Oh, ich finde es natürlich schwierig, weil, Felix, du ahnst es schon, ich weiß es nicht. Kannst du mir aber nochmal die deutschen Versionen, ja, du musst nicht mehr im Original, in der Originalsprache sein, und sag mir nochmal die Übersetzungen.
Genau. Das Polnische war Papugi Puzzle, ja, so wolltest du ja nicht. Die Rätselpapageien, B, Italienisch, der stotternde Papagei, C, Dänemark, das Papageiengeheimnis oder D, Island, das Geheimnis des Piraten Schwarzbart.
Mhm, also.
Wo man auch schon, wenn ich das kurz sagen darf, bei D, da merkt man auch schon wieder, dass die Probleme hatten, was zu übersetzen und haben, oder ist, ach so, Blackbeard ist Schwarzbart im Deutschen, ach so, dann ist das okay. Nee, dann ist das ja der richtige, ich dachte, die hätten jetzt einen Papageien getauscht.
Also scheint ja das Isländische richtig zu sein. Wenn du es ja erfunden hättest, dann müsstest du dich ja gar nicht damit grämen, ob das richtig übersetzt ist, weil du es ja übersetzt hättest.
Außer ich wäre halt so ein guter Schauspieler, wie ich privat bin.
Also ich würde, wenn ich dieses Rätsel machen würde, würde ich natürlich das Italienische nehmen mit dem stotternden Papagei, weil das ja so, so redundant dann wäre, dass man das vielleicht dann nicht nimmt, weil es ja so ein bisschen, dass man dann denkt so, naja gut, das wird es wohl sein oder das.
Also das würde ich, ja? Setzt natürlich voraus, dass der im Italienischen auch stottern kann an der Stelle. Sonst müssen die ja das auch ändern. Verstehst du?
Mhm. Ah ja, okay. Also ich hätte den stotternden Papagei selber gemacht. Ich glaube aber, es ist jetzt hier das Polnische. Ich sage A.
Du sagst, A ist falsch. Papugi Puzzle. Und was soll ich sagen? Obwohl es wahnsinnig gut klingt, falls es richtig übersetzt wurde, ist es richtig, was du gesagt hast. Es ist falsch.
Okay, das verstehe ich nicht. Habe ich recht oder was?
Ja, du hast recht.
Ja.
Das habe ich mir ausgedacht. Denn auch im Polnischen, im Polnischen heißt es eben nicht Papugi Puzzle, sondern es heißt Tachbenicja Jakat und so weiter. Also es sind vier Wörter, das Geheimnis des stotternden Papageien. Korrekt.
Ja, mit meinem riesigen Gehirn habe ich dich an die Wand gedrängt.
Ach, das freut mich ja. Ist auch lange nicht mehr vorgekommen, kann das sein?
Oder ja, verdräng ich's nur? Also ich fand's auch. Ich hatte das Gefühl, Erfolgserlebnisse sind nur noch ferne Erinnerungen bei mir. Allgemein.
Das tut mir leid. Weißt du denn schon, was beim nächsten Mal drankommt?
Ja, also ich hatte ja versucht schon hier an Olli Schulz zu graben, um uns wieder das nächste Hoch zu bescheren hinsichtlich der neuen ZuhörerInnen. Aber nachdem das scheinbar nicht klappt, werde ich einen Klassiker machen, den ich schon immer mal wieder hier erwähnt habe.
Mhm. Da freue ich mich drauf. Und zwar der Superpapagei auf Schweizerdeutsch. Gibt's ja auch. Ich freue mich.
Ja, lasst euch überraschen, beziehungsweise vielleicht weiß der eine oder die andere auch, was es sein könnte. Hörspiel, was ich immer mal wieder anführe.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch einen guten Monat. Wir hören uns dann wieder bald. Bis dahin. Tschüss.
Ausnahme
der Rose.